1994 untergräbt eine kreative Truppe rücksichtslos aus dem Untergrund die Methoden konventionellen Marketings. Sie schlagen unerkannt zu. Sie bleiben im Kopf. Sie sind anders. Sie sind clever. Sie sind nicht zu stoppen. Wenn du etwas verkaufen willst, wenn du nicht weißt, wie das geht und wenn du sie finden kannst, dann frag die Guerilla Marketing Group.
FM. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Guerilla FM. Ihr hört jetzt eine weitere Folge aus unserer Serie Tony on Tour. Wie immer hat sich Tony mit jungen, spannenden Gründern zusammengesetzt und fühlt diesen und ihrer Idee und auch der Art und Weise, wie sie ihre Gründung durchziehen, ein bisschen auf den Zahn. Also, hier ist ein Praxisteil für euch. Wir wünschen viel Spaß.
Ja, herzlich willkommen heute zu Guerilla FM. Ich habe das besondere Vergnügen, Cornelia Fleischer zu Besuch zu haben. Hallo Cornelia.
Hallo Toni.
Cornelia ist Coach. Sie wird gleich erzählen, was für eine Art von Coach. Und wir reden heute über die Frage, was sie in ihrer Existenzgründung, besonders natürlich im Schwerpunkt Marketing, so erlebt hat und wo sie sagt, Mensch, wenn ich das früher gewusst hätte oder das würde vielleicht komplett anders machen, was so ihre Erfahrungen damit sind. So, Cornelia, erzähl mal. Du bist Coach. Das sind ja, glaube ich, viele. Was war für dich das Schwierigste, als du begonnen hast, dich mit deiner Selbstständigkeit als Coach zu beschäftigen?
Also, was das Marketing angeht, war es so, dass ich es schwierig fand, da so einen Weg zu gehen, der auch zu der Coaching-Branche passt. Es ist ja so, dass man im Coaching sehr auf Augenhöhe arbeitet mit den Klienten und es sehr um diese Beziehung geht. Und da Marketing zu betreiben ist, finde ich, so ein Balanceakt. Es gab vor ein paar Monaten mal in der Zeitung Wirtschaft und Weiterbildung einen Artikel darüber, der hieß, warum Coaches besser nicht werben sollten. Mhm. Und ich fand es, obwohl das ein bisschen provokativ war, eigentlich ganz treffend, weil es halt dieses Dilemma auf den Punkt bringt, dass man sich in dem Moment, wo man anfängt zu werben, schnell in eine Bewerbungssituation bringt. Und gerade das ist das, was dann das Coaching auch unterwandern kann. Das heißt, man versucht also viel mehr als Coach mit Leuten einfach ins Gespräch zu kommen, Begegnungen zu ermöglichen und Leute einfach einzuladen zu Gesprächen und dann dadurch zu ermöglichen, dass man sich für die Zusammenarbeit entscheidet. Und beide entscheiden sich in dem Fall. Also auch ich als Coach entscheide mich und der Klient entscheidet sich. Und möglichst ist es ja nicht so, dass ich dahergehe und den Leuten ihre Probleme suggeriere, sondern sie entscheiden sich möglichst aus freien Stücken. Und das muss man natürlich auf elegante Weise irgendwie lösen, dieses Problem. Wenn man jetzt als Coach auf einem Bus wirbt, ist das ein bisschen sehr frontal und eher geschäftsschädigend. In dem Fall finde ich also dieses, oder was ich oft über Marketing gehört habe, ich bin ja eigentlich nicht vom Fach, aber das, was ich oft gehört habe, ist, dass Marketing mit viel Geld einfach ist und dass die Kunst ist, das dann mit wenig Geld auch hinzukriegen. Beim Coaching, denke ich, wäre es auch mit viel Geld schwierig, weil würde halt dieses Problem immer noch nicht lösen.
Dass also, du hast da sozusagen diese, ich nenne das jetzt mal zwei Seelen in deiner Brust oder müsstest du haben, ja, verstehe ich das richtig? Du sagst, als Coach soll der Klient und du natürlich auch, sich für die Zusammenarbeit entscheiden. Und wenn ich diesen Artikel, ich kenne ihn nicht, aber wenn ich den Artikel richtig verstehe, so nach dem Motto, als Coach ist besser, du wirbst nicht für deine Leistung, weil warum?
Das ist das, was ich eben meinte mit dieser Bewerbungssituation, in die man sich dadurch begibt. Weil in dem Moment, wo man wirbt, versucht man eventuell, also darum ging es in diesem Artikel, ich hätte das vielleicht nochmal genauer beschreiben sollen, in dem Moment versucht man halt, sich dem Bedürfnis des Klienten anzupassen. Es ist nicht mehr wirklich eine Begegnung auf Augenhöhe, sondern begibt sich quasi unter den Klienten und man begegnet sich dadurch einfach nicht mehr auf Augenhöhe. Und dadurch ist es die Beziehung eventuell, wenn es schlecht läuft, dann von vornherein gestört.
Verstehe.
Am besten ist es gibt einen neutralen Raum, wo man den Menschen begegnen kann, wo man ins Gespräch kommen kann wo gegenseitiges Interesse entsteht und wo der Klient auf einen zugehen kann und sagen kann, ich habe hier ein Problem und ich glaube, wir sollten mal miteinander reden. Das könnte vielleicht eine gute Zusammenarbeit sein.
Ja, und ich jetzt drehe es aber mal um. Ich meine, wir beide arbeiten ja da schon ein paar Tage dran und ich habe ja da eine spezielle Meinung. Ist ja auch logisch, als Marketeer hat man die ja natürlich auch. Wie soll denn jemand, jetzt wo du neu anfängst, überhaupt wissen, dass es dich gibt?
Das ist dann halt die Kunst, solche Gelegenheiten zu ermöglichen, wo Leute auf einen aufmerksam werden und sich interessieren können für das, was man tut.
Also du sagst, man braucht einen Raum für die Begegnung und wenn der stattfindet, dieser Kontakt, dann kann sich eine Klienten-Coach-Beziehung entwickeln, wenn dann das auf beiden Seiten gewünscht ist.
Ganz genau, genau. Und um solche Gelegenheiten zu schaffen, ist es natürlich nötig, sich auf irgendeine Weise zu zeigen und in das Blickfeld der Menschen zu treffen, mit denen man ins Gespräch kommen will und mit denen man gerne arbeiten möchte oder sich vorstellen könnte, dass gegenseitiges Interesse da ist. Und was ich jetzt mache, ist zum Beispiel einen Blog zu schreiben. Ich habe mich mit Vorträgen beschäftigt und
ich frage dich mal was, Cornelia. Wenn du darüber nachdenkst, ich meine, diese Diskussion hatten wir ja auch, ja. Mhm. Wir hatten ja genau diese Frage: werde ich sozusagen eine Art öffentliche Person?
Genau.
Und in unseren Gesprächen haben wir darüber diskutiert, muss ich das sozusagen werden? Mhm. Und ich weiß, wie schwer dir das gefallen ist, logischerweise, weil das ist ja ungewohnt. Du bist ja das Produkt. Wir bauen ja nicht irgendwie eine neue Kettensäge und die legen wir in den Baumarkt und da weiß gar keiner, dass du die machst, sondern wir haben jetzt dich sozusagen als Dienstleister, als Coach. Du bist das Produkt. Der Mensch in seiner Dienstleistungsfunktion ist plötzlich das Produkt. Und damit zu werben ist natürlich verdammt schwierig, weil wir reden jetzt über persönliche Werbung und wir sind ja normalerweise nicht so, dass wir so Selbstdarsteller sind und müssen uns immer draußen darstellen. Und dann als Coach noch besonders schwierig, weil da ja deine Rolle ist eben neutral und den Klienten seine Lösung finden zu lassen oder ihm zu helfen, dass er seine eigene Lösung finden kann für den Weg, den er braucht, ja. Und was ist denn dir im Gedächtnis geblieben von dem, was wir besprochen haben? Ich meine, es gibt den Teil, wo du Coach bist. Das ist das, wenn du deine Arbeit machst. Und dann gibt es aber einen anderen Teil, ne? Wenn du sozusagen dein eigenes Marketing machst. Und
ja, also sehr wichtig war es für mich zu lernen, dass zum Marketing als Coach auch gehört, dass man verschiedene Rollen einnimmt. Und das war am Anfang für mich auch ein großer Rollenkonflikt, weil ich bin in der Regel gewöhnt an Einzelgespräche. Im Einzelkontakt fühle ich mich sehr wohl. Und plötzlich geht es aber darum, öffentlich, also mit einem großen Publikum auch zu arbeiten oder mit einem großen Publikum in Kontakt zu treten, wenn ich zum Beispiel Vorträge halte, was eine sehr zielführende Sache ist als Coach. Und diese Rollenkonflikte waren schon auch ein Prozess und sind im Grunde immer noch einer, weil das nicht das Gleiche ist. Also als Coach bin ich eigentlich nicht der redet, sondern ich stelle die Fragen und lass mir was erzählen. Und wenn ich plötzlich auf der anderen Seite stehe und Vorträge halte, dann ist das eine ganz, ganz neue Ebene, auf der ich mich bewege. Und hat mich auch sehr eingeschüchtert am Anfang. Also diese Situation plötzlich Kontakt zur Öffentlichkeit zu haben, war für mich ungewohnt, weil bis zu dem Zeitpunkt, wo ich das angefangen habe, habe ich eigentlich eher immer darauf geachtet, dass man mich im Netz nicht findet zum Beispiel oder dass ich eher mich in der Öffentlichkeit nicht so sehr ausbreite und dann plötzlich genau das genaue Gegenteil zu tun, war dann erstmal natürlich, da musste ich erstmal über meinen Schatten springen. Das war schon so.
Und vielleicht sollten wir für die Hörer auch sagen, warum das so wichtig ist. Also wir haben ja diese Ideen diskutiert und ich gebe ja auch gern zu, dass da ein Teil meiner Auffassung ist, wie man so eine Leistung vermarktet. Und ich glaube, dass da ein großer Unterschied ist. Es gibt einfach diesen Punkt, wenn die Dienstleistung erbracht wird. Das gilt für jeden Dienstleister, ob man Coach ist oder ob man Berater ist oder ob er irgendwas anderes ist. Wann immer er eine persönliche Dienstleistung erbringt, für diesen Teil ist er immer ein Fachmann, ein Spezialist. Das fällt dir nicht schwer, das zu machen. Das kannst du sozusagen mit Leichtigkeit. Du kannst dich da hinsetzen und wenn jemand dir gegenüber sitzt, kannst du deine Arbeit als Coach durchführen mit dem. Und der Klient wird durch deine Fragen geführt und lernt, selber über seine, sich selbst auszudrücken, zu kommunizieren, durch die Fragen, die du stellst, den Weg, den er braucht, um seine Themen zu lösen oder die nächsten Schritte anzugehen. Und wenn man es jetzt umdreht, gibt es wirklich eine andere Rolle. Das ist, als ob dir einen neuen Hut aufsetzt. Du hast also den, im Idealfall wäre es so, also vielleicht ist das eine Geschäftsidee für irgendjemand zu sagen, wir machen eine Art Coach-Agentur auf, ja. Die Coach-Agentur vermarktet 5 oder 10 oder 20 verschiedene Coaches, so wie das eine Schauspieleragentur macht. Und derjenige kommt zu dem und sagt, ich habe das Thema. Und dann sagt man, ja, passen Sie auf, dieser Coach ist der Beste für diesen Fall, glauben wir. Gucken Sie sich den mal an, macht einen Termin für den und dann wäre diese Vermarktungsfunktion erledigt. Das wäre sozusagen eine andere Idee, wie man das lösen könnte. Aber das gibt's, soweit mir bekannt ist, heute leider nicht. Und ich glaube,
es gibt so einige Zusammenschlüsse von Coaches. Also es gibt zum Beispiel Hauser Consulting, da arbeiten viele Coaches freiberuflich. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert, aber eine Kollegin von mir arbeitet in dem Bereich. Und da lösen sich natürlich diese Auftragsfragen dann über dieses Dach von Hauser Consulting. Und die Coaches werden dann, glaube ich, so viel ich weiß, entsandt zu diesen Aufträgen. Ja. Insofern hat man als Einzelkämpfer da schon eine ganz andere Herausforderung.
Genau, und du musst dir dann sozusagen wirklich diesen Hut aufsetzen und sagen, so, jetzt bin ich jetzt mal Vermarkter meiner selbst, was schwierig ist. Und ich glaube, dass das vielen so geht. Die Frage, die Menschen sind ja sehr verschieden, aber die meisten, die ich kenne, wollen nicht ihr gesamtes Leben im Internet ausbreiten. Ich kenne welche, die das tun, ja, also die aus Gründen, die wiederum in ihrer Persönlichkeit liegen, kein Thema damit haben und die quasi alles, was sie tun, im Internet publizieren oder nahezu alles. Und dann gibt's viele Menschen, die wie du und ich auch sagen, es gibt eine gewisse Grenze, wo einfach das Internet als total gläsernes Instrument für mich nicht geeignet ist, alles, was ich tue, jeden Schritt, den ich mache und alles, was ich persönlich denke und fühle, im Internet publizieren zu müssen. Und trotz alledem brauchst du aber natürlich auf deiner Webseite und auch für Leute, die dich jetzt kennenlernen, eine Möglichkeit, dass die etwas über dich wissen. Und da gibt's, glaube ich, eine feine Grenze, wo man für sich festlegen muss, ich muss da draußen mich sichtbar machen, damit jemand mich finden kann. Und andererseits gibt's trotzdem eine Grenze, wo meine persönlichen Dinge eben aufhören, sichtbar zu werden. Ja?
Also diese Grenze, die da jeder für sich zieht, ist natürlich auch ganz individuell. Wenn man plötzlich anfängt, sich im Internet also öffentlich zu zeigen oder etwas von sich mitzuteilen, dann und man hat es bisher nicht getan, ist das natürlich immer eine Umstellung. Und zu welchem Punkt man das, bis zu welchem Grad man das dann macht, ist das natürlich ganz, ganz individuell. Und auch nur bis zu einem gewissen Grad ist es ja auch sinnvoll. Weil es ist ja, die Leute sollen einen kennenlernen, aber in dem Moment, wo es exhibitionistisch wird, ist es ja auch kein gutes Marketing mehr, sondern es ist dann ja auch dann ist es auch nicht mehr ansprechend für die Menschen. Also es geht einfach darum, ein Bild von sich zu zeigen. Jetzt, wo ich das eine Weile mache mit dem Blogschreiben und es auch mit mich an das Vorträge halten gewöhnt habe, merke ich auch, dass es sehr viel Spaß macht, wenn ich erstmal drin bin. Also viele Ängste, die ich vorher hatte, haben sich auch aufgelöst mit der Zeit oder sind zumindest weniger geworden. Das heißt jetzt nicht, dass ich jetzt Vorträge halten zu meinem zweiten Zuhause werden muss, aber man merkt auch, dass dieser Prozess einfach sehr viel Spaß macht und wenn man sich drauf einlässt, oder mir ging es zumindest so. Und dieser Dialog, der da anfängt mit einem Publikum oder mit Lesern, auch sehr viel für die persönliche Klärung bringt. Also das ist eine Sache, die nicht nur meine Arbeit marketingtechnisch bereichert, sondern auch
deine eigene Klarheit? Ich weiß, was es macht. Es macht dir selber bestimmte Dinge klarer. Genau. Ich habe noch eine Frage. Das ist vielleicht auch eine spannende Erkenntnis. Egal, ob man einen Artikel schreibt oder einen Podcast macht oder von mir aus auch einen Vortrag hält, auch wenn man sagt, da sitzen ganz viele verschiedene Menschen oder es hören ganz viele verschiedene Menschen oder es lesen eine Gruppe von Menschen. Das ist übrigens nicht die Wahrheit. Es liest immer ein Einzelner. Es ist ein Mensch, der auf den Blog geht, den Artikel liest. Ob der dann 1000-fach gelesen wird von 1000 verschiedenen oder 5 verschiedenen Menschen, ist egal. Es ist immer ein Mensch. Das heißt, das wirkliche Geheimnis ist, du sprichst mit einem Menschen 1:1. Und das, was du als deine eigene Stärke weißt, nämlich, dass du als Coach 1:1 im Dialog gut bist, ist genau das, was du, wenn du einen Blog schreibst oder einen Podcast machst, auch machst. Du redest jetzt mit einem Menschen. Ob schriftlich oder mündlich oder im Vortrag, spielt dabei keine Rolle. Der dir gegenüber sitzt, das ist ein Mensch. Dass da noch 20 andere neben ihm sitzen oder 5 andere, ist egal. Oder ob dieser Artikel 1000-mal gelesen wird oder 5-mal, ist auch egal. Es hört sich immer ein Einzelner an. Wenn wir einen Podcast haben, ist das auch so. Der Podcast wird jetzt von dem Hörer, der jetzt gerade zuhört, wird der gehört. 1:1. Den hören nicht 70 andere, vielleicht parallel ja, aber er selber hat den jetzt 1:1. Das heißt, wir haben in Wirklichkeit einen Dialog oder ein Gespräch mit einem einzelnen Menschen. Mhm. Und genau das, was du gut kannst, kannst du da auch einsetzen. Wenn man vergisst, dass man schreibt sozusagen nicht für ein Publikum, Zielgruppe gibt's ja gar nicht, sondern man schreibt für einen Leser, einen Hörer, man schreibt für diesen einen Menschen auf seine Art und Weise und gibt ihm damit eine Möglichkeit festzustellen, was man selber für ein Mensch ist. Ich glaube, das ist das Spannende. Und was ist jetzt die größte Hürde? Jetzt hast du dich also entschieden, nach vielen Gesprächen, die wir hatten, du machst einen Blog, schreibst also regelmäßig etwas über dein Fachthema und du coachst ja, ich meine, jetzt ist Coach ja so ein weitläufiger Begriff, da gibt's ja von Ernährungscoach über Fitnesscoach über berufliche Themen, Karrierecoach, gibt's ja 1000 Sorten Coach heutzutage. Was ist denn deine spezielle Sorte Coach sein?
Ja, ich begleite Menschen in privaten oder beruflichen Veränderungsprozessen, wobei berufliche Veränderungsprozesse jetzt mein besonderer Schwerpunkt sind. Das heißt, ich arbeite insbesondere mit Menschen, die sich beruflich verändern wollen und helfe ihnen dabei, neue Perspektiven zu entwickeln.
Das heißt, wenn jetzt jemand das Gefühl hat, um mal ein Beispiel zu nennen, ich arbeite in einem Unternehmen und da bin ich jetzt schon eine Weile und jetzt habe ich das Gefühl, es geht nicht mehr vorwärts, ich bin da aber auch nicht mehr glücklich, aber ich schaffe da irgendwie den Absprung nicht, ja, oder schaffe nicht einen neuen Weg zu gehen. Dann ist derjenige, der sowas in sich durchlebt, der Richtige für dich, mehr oder weniger, wenn es dann...
Genau, das kann ein Beispiel sein. Ja. Berufliche Veränderungen kann oder berufliche Veränderungswünsche vielmehr können natürlich ganz viele Gesichter haben. Ja. Das kann Leute betreffen, die jetzt so wie du sagst, in so einer Situation sind, die nicht mehr angenehm ist oder die unzufrieden macht. Eine Arbeit, die sie verlassen wollen, also Menschen, die sich einen Neuanfang wünschen. Es kann genauso gut Leute betreffen, die zum Beispiel gar keinen Job haben und vielleicht auch nicht genau wissen, wo, in welche Richtung es jetzt genau weitergehen soll. Und bei denen es mehr darum geht, was ganz Neues aufzubauen. Oder es kann auch Menschen betreffen, die an sich ganz zufrieden in ihrer Branche sind und vielleicht lediglich unzufrieden mit der finanziellen Situation oder mit den persönlichen Erfolgen oder mit dem Status, der erreicht wurde. Also es gibt ganz, ganz viele verschiedene Facetten in diesem Bereich.
Und das ist wie bei jedem Coach eine Arbeit, die nicht direktiv ist, die indirekt ist, die eben...
Genau. Also es geht tatsächlich um dieses Stichwort Begleitung. Also ich mache keine Beratung, keine Berufsberatung, was die Leute genau machen könnten, sondern es geht darum, die Menschen in diesem Selbstfindungsprozess zu begleiten und mehr oder weniger zur Selbstreflexion anzuregen. Also die Lösungen liegen bei den Menschen schon selbst. Es ist nur, das kennt ja jeder oder kennen wahrscheinlich viele, dass man manchmal Dinge aussprechen muss, um sich selbst besser zu verstehen. Mhm. Und wenn das jetzt sehr gravierende Themen sind, dann kann das in so einem Rahmen, in diesem Coaching-Rahmen einfach ein sehr, sehr geeigneter, geschützter Raum sein und auch ein sehr kreativer Raum, um Ideen zu entwickeln und um den eigenen Bedürfnissen und Schwierigkeiten auf den Zahn zu fühlen.
Das ist ja der große Unterschied zwischen uns beiden.
Ja.
Ich bin ja in meiner Funktion beruflich eher jemand, der berät. Und ich begleite auch Leute und es gibt auch Situationen, wo ich Leute coache, also im Business-Kontext, anders als du. Du hast ja doch sehr sozusagen die psychologische Dinge und bei mir sind das dann eher andere Themen, die ich mit Geschäftsleuten quasi in Coaching-Prozessen habe. Aber bei mir besteht die Arbeit ja im Wesentlichen darin, auch quasi das eine oder andere Mal eine klare Richtung vorzugeben. Also einfach zu sagen, okay, von den 7 Optionen, die es gibt, würde ich vorschlagen, nehmen Sie die aus den und den Gründen. Und dann, wenn der Kunde das machen will, macht er das und folgt sozusagen dem Rat. Ja? Oder er gibt mir Dinge, die ich dann für ihn mit ihm zusammen oder für ihn umsetze, ja, die dann erledigt werden müssen. Ja? Und deine Arbeit ist da natürlich anders. Und in deiner Funktion als Selbstvermarkter jetzt und auch als Vortragender ist das natürlich was anderes, ne? Weil da genau, glaube ich, lag ja auch die große Spanne oder Spannung in diesem Feld, dass man plötzlich.
Genau, also da genau entsteht auch dieser Rollenkonflikt, weil ich eben nicht als Beraterin auftrete im Coaching. Und in dieser Vortragssituation ist man leichter in dieser Ecke, also kommt man schneller in diese.
Naja, wäre auch ein komischer Vortrag, wenn du nur Fragen stellst, ja.
Genau, sehr komisch.
Ich habe jetzt mal eine Frage an die 20 Leute, die mir gegenüber sitzen, ja. Das ist nicht ganz so leicht. Also da erwarten die Leute auch Input.
Natürlich, die erwarten Input. Und was für mich einfach wichtig war, bei dem Vorbereiten von Vorträgen ein Thema zu finden und also Themen zu finden, die wie soll ich sagen, wirklich ein Teil von mir sind. Wo ich jetzt nicht aus einem Buch vorlese oder natürlich nicht, sondern es geht da auch darum, wirklich nicht den Leuten einfach jetzt irgendwelche Sachen zu erzählen, die interessant sind, sondern wie gesagt, es geht darum, die sollen mich kennenlernen und meine Arbeitsweise, mich als Person und als mögliches Gegenüber in so einem Coaching-Prozess. Und da geht es natürlich darum, was von mir mitzuteilen und von meinen Erfahrungen und von meinen Beobachtungen, die dann nicht jetzt einen Allgemeingültigkeitscharakter haben müssen, sondern die eher zum Austausch anregen sollen. So zumindest wünsche ich mir das, dass man ins Gespräch kommt.
Ja, und ich weiß auch noch, wie schwer das ist, weil das haben wir auch besprochen, diese Frage von, ich sag was und das ist ja nur meine Meinung.
Ja, das stimmt.
Ja, und das ist auch so. Jetzt kann man, der große Unterschied zwischen Normalsterblichen und Experten ist im Wesentlichen, dass ein Experte, zumindest so sieht's aus, keinen Zweifel hat an dem, was er dir sagt. Während wir alle normalen Menschen, wenn wir darüber nachdenken, sagen müssen, ich weiß das natürlich auch nicht wirklich. Das ist meine Erfahrung. Ich kann dir auch nicht sagen, ob diese Strategie immer die beste ist, um eine Webseite in Google Rank auf Platz 1 zu kriegen. Und ich kann nicht immer sagen, ob bei jeder Kaltakquise dieser Ansatz der beste und erfolgreichste sein wird, wie er geht. Ich kann nur aus meinen beruflichen Erfahrungswerten ableiten, was ich glaube, was Sinn macht. Immer mit der Option, dass da bestimmte Fehlurteile oder Falschbeurteilungen in der Situation vorliegen. Mhm. Und trotzdem ist es so, dass Menschen, das liegt wohl in unserer Natur, jemand als Experten dann anerkennen, wenn er nicht sagt, möglicherweise und ich glaube, das könnte so sein, sondern wenn er sagt, das ist so. Alle Experten agieren so. Ich finde das auch spannend, auch mal darüber nachzudenken, warum wir dann auf bestimmte Sachen vielleicht auch mal reinfallen, weil genau das Gleiche da passiert. Da sagt jemand ein Statement. Und das ist, glaube ich, das Wichtige auch in der eigenen Vermarktung, dass man sagt ja immer seine Meinung. Also es ist ja nie was anderes. Wir sind ja jetzt, selbst wenn jemand sagt, ich bin Forscher, der hat eben die Aufgabenstellung und die Fragestellung formuliert und daraus aus dieser Ausrichtung ergibt sich dann auch ein mögliches Ergebnis, weil er sieht Sachen durch die Frage, die er stellt in seiner Forschung, die er dann beantwortet. Und das ist auch sozusagen eine Art Meinungsbild, ja, was dadurch entsteht. Wenn er eine andere Frage stellen würde, würde er ein anderes Ergebnis vielleicht rausbekommen. Und ich glaube, dass das was ganz Schwieriges ist, dass man lernen muss, dazu zu stehen, dass man was sagt. Und natürlich ist der Irrtum genauso auf unserer Seite wie der mögliche Fakt, dass man richtig liegt. Also beides ist da drin. Und trotzdem erwarte ich von dir, wenn du einen Vortrag hältst oder einen anderen Vortrag hält, dass er mir seine Meinung sagt. Ja, sozusagen. Und je klarer er die sagt, desto eher kann ich es einordnen. Und je mehr er wischiwaschi ist, desto weniger habe ich das Vertrauen, dass der weiß, was er tut.
Mhm. Ja, also da kommt es natürlich auch sehr darauf an, seinen eigenen Stil zu finden und zu gucken, welche Art von Formulierung passt vielleicht zu mir. Andererseits habe ich zunehmend das Gefühl, dass man als Coach, wenn man Marketing in dieser Form betreibt, eigentlich nicht viel anders auf die Menschen zugeht, als man sowieso machen würde.
Ja.
Also man kann, wenn es um gleichberechtigten menschlichen Kontakt geht man halt auf die Leute zu, wie man es sonst auch tut. Man zeigt was von sich, man erzählt was von sich, man sagt auch die Meinung natürlich. Und darüber gibt es dann entweder Reibungspunkte oder Schnittmengen. Und dadurch entsteht der Dialog und vielleicht auch eine Zusammenarbeit.
Ja. Und noch eine Frage, die ich habe vielleicht. Jetzt von diesen Sachen, die du jetzt machst, gibt es da was eine Herausforderung ist? Also du bist ja über die erste Hürde weg und sagst, ich habe verstanden, ich muss das sozusagen das Vermarktungshütchen mir aufsetzen, muss mit dieser Rolle loslaufen, muss das eben einen Teil meiner Zeit machen, ja. zumindest bis ich genug Kunden habe, ja. So, hast du jetzt verstanden und gemacht. Dann sagst du, ich schreibe einen Blog und ich mache einen Vortrag und so weiter, ja. Da gibt es verschiedene Dinge. Ist da eine Herausforderung in einem dieser Themen, wo du sagst, das ist das, was dir entweder immer noch schwerfällt oder dir am Anfang schwergefallen ist, neben dem die Rolle anzunehmen, dass du es machst, was war sozusagen die nächste Hürde danach, über die du gehen musstest?
Naja, gewissermaßen ist dieser Prozess ja noch nicht zu Ende. Also das ist einfach so eine neue Rolle.
Fällt dir was schwer? In dieser Rolle? Gibt es da was, wo du sagst, das ist immer noch schwer oder ist was von vornherein schwer, ist immer noch nicht leichter? Oder was ist denn mit dem, mit diesem regelmäßig schreiben müssen? Wird der es schwerer oder hast du bis jetzt drüber?
Also das regelmäßige Schreiben fällt mir nicht immer leicht. Das ist schon so, dass das erinnert mich so ein bisschen an die Zeiten, in der ich noch in der Kreativbranche gearbeitet habe, wo dann in einem gewissen Zeitrahmen kreative Prozesse ablaufen mussten und am Ende ein Ergebnis stehen sollte. Ja. Andererseits finde ich diese Regelmäßigkeit auch sehr schön. Also es hilft mir selber. Es ist eine Selbstklärung für mich selbst, regelmäßig zu schreiben, was ich denke und die Beobachtung dadurch auch zu schärfen. Ich beobachte natürlich, indem ich immer wieder Themen sammle für meinen Blog, auch genauer, noch genauer, was in meinem Umfeld passiert, was ich in der Zeitung lese, was so überall, da wo ich gehe und stehe, an Veränderungsprozessen sich ereignet. Mhm. Und ich finde diesen Prozess sehr spannend, auch wenn es manchmal lästig ist, dann diese Fristen einzuhalten. Aber in dieser Routine liegt auch was sehr, ja, sehr Befreiendes und sehr Angenehmes.
Es ist auch eine Art Ritual. Man muss eben nur einmal in die Gewohnheit kommen, dass man wirklich sagt, das findet statt.
Also was ich bei diesem Blog vor allem lernen musste und immer noch weiterhin lernen muss, ist dieser Mut, einfach Sachen hinaus in die Welt zu schicken, die vielleicht jetzt nicht perfekt durchdacht sind, sondern vielleicht auch dieses so eine Art lautes Denken mir zu erlauben, um auch darüber ins Gespräch zu kommen oder auch darüber einen Dialog zu finden. Einfach Dinge, die ich beobachte, einfach mal in den Raum zu stellen und zu gucken, wie die Leute reagieren oder wie ich es vielleicht am nächsten Tag sehe. Vielleicht ist der nächste Blog-Eintrag ja nochmal über das gleiche Thema und ich sage, jetzt habe ich nochmal drüber nachgedacht. Das sehe ich jetzt habe ich da noch einen anderen Aspekt dazu, der auch interessant ist. Es darf ja auch ein Prozess sein und da liegt für mich immer noch die Hemmschwelle, dass ich sehr lange brauche, bis ich mich traue, dann auf Absenden zu drücken, wenn ich den Artikel einstelle. Ja. Aber das geht auch immer schneller. Das geht immer schneller.
Das finde ich total spannend, weil das ist auch was man sich irgendwann, also wie soll man sagen, ich muss nicht perfekt sein. Das ist, glaube ich, so ein Glaubenssatz, den man sich erlauben darf. Man darf sagen, ich darf so sein, wie ich bin, mit dem nicht perfekten, der uns Menschen inne liegt, was uns ja auch charmant macht, ja. Das zweite ist, ich darf heute eine andere Meinung haben als vor einer Woche.
Das stimmt.
Ja. Oder ich kann feststellen, wie so oft im Leben, dass Dinge komplexer sind, als sie mit einem einfachen Blog-Eintrag beantwortet werden können. Ich habe einen Artikel geschrieben über Dell, über deren Art, wie die E-Mails machen, wie die damit ihre Marke beeinflussen, wie ich glaube, negativ, weil sie immer nur Promotion-E-Mails verschicken. Und das stimmt. Ich stehe immer noch zu der Aussage, die in diesem Blogbeitrag steht. Trotzdem stimmt auch, dass Dell natürlich weiß, was es tut, misst, was es tut und mit jeder dieser E-Mails eine Menge Notebooks und PCs verkauft, die sie nicht verkaufen würden, wenn sie die nicht verschicken würden. Ich kann genauso jetzt einen Artikel schreiben darüber, dass Dell natürlich weiß, was es tut und widerspreche mich einerseits und tue es trotzdem nicht, weil wie so oft im Leben, es hat viele Seiten, jedes Ding, was man sich anguckt. Und ich glaube, da liegt auch eine große Bereicherung für die Leser oder Hörer oder wie auch immer, wenn die einfach merken, mein Gott, das ist genau wie ich auch da sitze und sage, ja, A und B und C und D und trotzdem kann ich mal Aspekt A nehmen, mal Aspekt B und mal Aspekt C oder D. Also es hat jedes Ding viele Seiten und ich darf auch was sagen, was heute richtig ist, auch aus vielleicht einem Impuls raus und morgen kann ich sagen und ich muss es ergänzen, weil ich einfach weiß, es gibt noch eine andere Seite und die spricht vielleicht wieder andere Menschen an. Das ist sehr spannend, ja. Und das ist, glaube ich, was man in diesem Prozess auch lernt, irgendwann sich trauen zu dürfen, was zu sagen und zu sagen, okay, das ist meine Erlebniswelt. Das macht das ja nicht richtiger oder falscher. Es ist einfach das, was ich denke. Und das soll ja dem anderen auch helfen, dich kennenzulernen, bevor er in Kontakt geht mit dir.
Genau. Es ist ja auch so, dass man die Klienten anziehen möchte, die auch zu einem passen. Mhm. Und wenn es jetzt um dieses Thema Perfektion geht oder vermeintliche Perfektion, weil niemand ist ja perfekt, muss man natürlich auch bedenken, dass gerade in dem Moment, wo man sich wirklich so unfertig oder unperfekt zeigt, wie man ist, auch gerade den Menschen, die wirklich zu einem passen, die Tür öffnet. Weil wenn sie einen nicht sehen oder nicht erkennen könnten hinter dem perfekten Image, was man vielleicht gebaut hat, dann werden sie einen auch nicht ansprechen.
Ja.
Und da ist es genau wie in anderen Beziehungen eigentlich auch, dass so ein Mindestmaß an Echtheit einfach nötig ist.
Und was soll man mehr sagen als das? Ist ja wie ein Schlusswort. Wir brauchen das Nicht-Perfekte, um unsere Echtheit zu zeigen.
Ja, sehr schön.
Vielen Dank. Also, danke fürs Hiersein, Cornelia.
Gerne.
Hat mir Spaß gemacht.
Mir auch.
Vielen Dank fürs Zuhören und wie immer, nicht vergessen.
Es ist ein Dschungel da draußen.
Guerilla FM.